Im dritten Teil meiner Predigtreihe geht es heute um Sünde und Gesetz. Das Wesentliche an der Predigt sind die Schriftstellen. Meine verbindenden Worte, die könnt ihr, wenn ihr wollt, abhaken oder vergessen oder nicht glauben. Aber an den Schriftstellen, da liegt mir schon und die werde ich auch immer vorher ansagen. Es gibt verschiedene Menschenbilder. Weitgehend sind sie dadurch ausgezeichnet, dass sie auf Illusionen beruhen. Unser viel gepriesener Humanismus fußt auf der Verherrlichung des Geistwesens der Griechen. Der Kern ist, was Goethe gesagt hat, hilfreich sei der Mensch, edel und gut. Aber das waren ganz besondere Bürschchen. Weit verbreitet unter den griechischen Philosophen, die wir verehren, die wir predigen, die wir anführen, war Pädophilie. Leonardo da Vinci, das Universalgenie, hat sich einen 14-jährigen Lustknaben gehalten, aus Afrika angeschafft. Habt ihr eine Vorstellung davon, was in den Seelen dieser Kinder angerichtet wird? Wenn sie älter als 14 sind, taugen sie nicht mehr, es müssen Knaben sein. Unser moderner Liberalismus, glaubt ihr, dass die Ereignisse in der Odenwaldschule Ausnahmen sind, Zufälligkeiten? Nein. Das ist der Mensch ohne Gott, der glaubt, seine Lüste, sein natürliches Empfinden, wie er meint, zum Maßstab für andere machen zu können. Der Kommunismus. Ein Menschenbild, eine Ideologie auf Illusionen beruht, auf der Illusion der Gleichheit aller Menschen. Erst muss man den Klassenfeind mit Gewalt bekämpfen. Und wenn man ihn besiegt hat, dann wendet man sich seinen Genossen zu. Nach dem Motto, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Davon war auch das Christentum nicht frei. Zwangsweise die Menschen getauft hat, der Inquisition verbrannt hat. Wir sind, ob wir es wollen oder nicht, tagtäglich Gesetzen ausgesetzt, Gesetzmäßigkeiten ausgesetzt, Normen ausgesetzt. Wir setzen Normen in der Erziehung und wir werden an Normen gemessen. Gestern waren wir in Selsingen bei unserer Tochter, Schwiegerkindsohn, weil der ist noch im Augenblick nicht da, aber unser Enkelsohn war da. Wir machen einen Spaziergang. Dieser 3 Käse hoch, mal gerade 90 Zentimeter groß, fährt mit seinem Laufrad hinter mir her und meine Tochter sagt, pass auf, der fährt dir in die Hacken. Das macht er absichtlich. Wo kein Gesetz ist, ist keine Strafe. Ich sage ihm, mein Lehrer, wenn du mir in die Hacken fährst, dann kannst du sicher sein, dass du auf die Nase fliegst. Das war jetzt die gesetzte Norm. Hacken fahren hat zur Folge auf die Nase fliegen. So halbe Stunde später kommt er auf uns zu. Und man sah seinen Augen an. Das ist ein Lausbube. Er nimmt Anlauf. Und dann hat er uns angeguckt, gedacht, oh, wenn du das jetzt machst, dann fliegst du. Hat er im letzten Moment die Kurve gekriegt. Aber als wir zu Hause waren, hat er dann seine Mutter nicht ernst genommen. Und das war einfach. Sie hat die Norm gesetzt, du schlägst nicht. Ich sage, machst du das auch Spaß? Er kann ja nicht feste schlagen, wird doch keine 3 Jahre alt. Aber doch, meine Tochter sagt, das ist sein Ernst. Und wir mussten lachen. Das war die Norm. Man schlägt nicht. Keine anderen Kinder, sein Opa nicht und die Mama schon gar nicht. Lasse ab ins Zimmer. Wir haben geschmunzelt, der kleine Knirps kann kaum die Stufen hoch, laut protestieren geht er ab, knallt hinter sich die Tür zu von seinem Zimmer. Nein. Was hat er dann geschrien? Mama. Mama hat ihn bestraft, Mama hat ihn aufs Zimmer geschickt und was ruft er? Mama. Wir messen andere an Normen, unseren. Das ist doch schön, die ganze Welt, man ist immer im Recht, ne? Weil man die anderen so beurteilen kann, ach, die gefällt mir nicht, was du da gemacht hast, war aber gar nicht gut. Nicht gut? Nach meinen Maßstäben, in meinen Augen. Bin ja auch so ein Knabe. Sollte vielleicht öfter mal sagen, ich denke, so wie ich das sehe. Ist immer gut, wenn man sagt, so wie ich das sehe. Aber das tut ja nicht weh, wenn man andere an seinen Normen misst. Aber wir leiden darunter, wenn uns andere an ihren Normen messen. Ist ja sehr unterschiedlich, wie weitgehend man Hilfe leisten will oder Hilfe erwartet. Ist die Frage, was erwarte ich von anderen? Wie fern erwarte ich, dass du mir Aufmerksamkeit schenkst, dass du mir Liebe schenkst, dass du mir Zuwendung schenkst? Und wie weit bin ich der Meinung, dass du meinen Ansprüchen gerecht geworden bist? Also ich brauche das Adjektiv immer noch, bald 46 Jahre glücklich verheiratet. Aber dass wir unseren Ansprüchen, unseren Normen gegenseitig immer gerecht geworden ist, das war nicht der Fall. Und manchmal war ich erstaunt, wenn meine Frau mir sagte, im Augenblick habe ich das Gefühl, du liebst mich nicht. Da muss man nachdenklich werden. Das tut dann weh. Man ist ja gar keiner Schuld bewusst, aber man merkt, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Und das fügt Leid zu, einem selbst und dem anderen auch. Und dann gibt es eine Gesetzmäßigkeit, die kann niemand wegdiskutieren. Viele Menschen sind frei, wollen frei sein. Keine Bindung. Ich bin mein eigener Herr oder meine eigene Herrin. Aber eine Gesetzmäßigkeit lässt sich nicht wegdiskutieren. Das ist die Normalität des Todes. Alle werden sterben. Wir glauben, einige von uns vielleicht nicht, möglicherweise, nämlich wenn unser Herr vorher wiederkommt. Aber es sind tolle Aussichten für die Menschen. Ne? Was immer wir machen, und ich bin gerade dabei, unsere Dias aufzubereiten, und dann komme ich jetzt in eine Phase, das werde ich mal nennen, die schnellen Jahre. Irgendwann heiraten, wenn ein Kind kommt, kommt ein Kind, das wächst heran, das Leben läuft so in einen, Krankheit ist noch nicht da, in so normalen Bahnen. Die Tage sind schön, aber richtig genießen kann man es auch nicht. Müssen erst die Größeren sagen, wenn dein Kind schreit, genieß es. So harmlos wird das Schreien nie wieder sein. Aber auch diese schnellen Jahre gehen vorbei. Und irgendwann wird einem bewusst, am Ende dieses Lebens steht ganz sicher. Und dem kann niemand, hat auch noch niemand gehört, darüber diskutiert. Am Ende unseres Lebens steht der Tod. So, das sind die menschlichen Aussichten und die menschliche Anschauungsweise über Menschenbilder, über Normen, über die Illusionen, die wir uns mit vielen anderen über das Leben machen, über uns selber machen, über unser Wesen machen. Gott macht sich über die Menschen keine Illusionen, so wie in vielen Ideologien. Und die Bibel sagt das sowas von eindeutig und klar. Im Römer, im 3. Kapitel, in Versen 10 bis 12 und im Vers 18, den ich hier zitiere, steht, so steht es in der Schrift. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut. Kein einziger. Von Gottes Furcht wissen sie nichts. Muss ich die einzige Ausnahme sein? Und im 1. Mose 8,21. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Ein 2-3-Vierteljähriger hat noch kein Schuldbewusstsein. Aber eins weiß der Schlingel wahrscheinlich auch, dass man seinen Opa nicht in die Hacken fährt. Da ist doch schon etwas drin. Das ist ja nicht in Ordnung. Das tut weh, das weiß er auch. Etwas ist in uns drin. Aber die Ordnung, die Gesetzmäßigkeit Gottes, wir reden ja gerne, nicht gerne, wir müssen reden über Gesetz und Sünde. Gottes Ordnung ist in Jesus Christus deutlich geworden. Und der uns von der Gesetzmäßigkeit und Vergänglichkeit befreien kann. Ohne diese Aussicht gibt es nur die eine einzige Gesetzmäßigkeit. Am Ende steht der Tod. Amen. Das sind wirklich tolle Aussichten. Aber wie ist das bei Gott? Wirklich, manche Christen meinen, Gott schickt 99,99998% der Menschen in die Hölle. Ist das das Menschenbild, was uns die Heilige Schrift vermittelt? Hat Gott wirklich diese Menschen auf die Erde gesetzt und Milliarden Menschen hier leben lassen, um mich zu retten? Vielleicht noch zwei, drei andere? Die Schrift sagt es anders. Im Hebräer, im zweiten Kapitel, in Versen, ich zitiere die Verse 10, 11, 14, 15 und 17 bis 18. Nicht, weil ich die anderen scheue, sondern weil die Predigt auch mal zu Ende gehen muss. Weil Gott viele Menschen als seine Kinder in die Herrlichkeit führen wollte, hat er den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden vollkommen gemacht. Das war der angemessene Weg für ihn, der Ursprung und Ziel aller Dinge ist. Das ist der Grund unserer Ehrfurcht. Gott hat es angemessen gefunden, seinen Sohn durch Leiden für uns hinzugeben, damit wir gerettet sein könnten. Ich fahre fort im Text. Er, der heilig macht, und die, die von ihm geheiligt wurden, haben nämlich alle denselben Vater. Jesu Vater ist nicht irgendwie auch unser Vater. Jesus hat eine ganz besondere Beziehung zu ihm, ja. Aber wir haben denselben Vater. Da ist kein Unterschied. Wir können davon ausgehen, in der Regel, normale Eltern lieben ihre Kinder alle gleich. Manche sind braver, da fällt es etwas leichter. Manche sind schwarze Schafe und ich weiß von meiner Mutter, da gibt es einen Bruder in unserer Familie, das war das schwarze Schaf, ist. Und sie hatte meine Schwester, die war die Gerechtigkeitsfanatikerin und ist die Gerechtigkeitsfanatikerin unserer Familie, vor ihrem Tod dem Bruder ans Herz gesagt, lass nie Pferde im Stich, kümmere dich um ihn. Und das ist heute noch. Und ich glaube, dass Gott kein Kind mehr oder weniger liebt, aber besonders sich um die kümmert, die ihm Sorgen machen, weil sie ihn auch am nötigsten brauchen. Weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch er Mensch von Fleisch und Blut geworden. Das ist der Grund. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hat. Und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Ich muss natürlich den Tag genießen, wenn ich weiß, morgen bist du tot und dann ist es vorbei. Hoffentlich reicht mein Geld bis zum Ende, dass ich mir mein Leben so gestalten kann, wie ich es will. Und im Text geht es weiter. Deshalb musste er seinen Geschwistern in jeder Hinsicht gleich werden, um vor Gott ein barmherziger, hoher Priester für uns sein zu können. Was wollen wir noch mehr? Wir haben einen hohen Priester, einen barmherzigen hohen Priester. Einen einzigen, der in allen uns gleich ist. Dem brauchen wir über uns nichts Neues zu erzählen. Das weiß er alles. Einen hohen Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde. Wir lesen das manchmal so, ne? Das weiß man ja schon vorher, ne? Was der Teufel da sagt, die ganze Reiche der Welt gebe ich dir, wenn du hier runterspringst. Das macht er natürlich nicht, ne? Ach, nein. Er war Mensch, wie wir. Was wärst du bereit zu tun für 10 Millionen? Was könnte man alles Gute tun für 100 Millionen? Könnte man vielleicht die eine oder andere Sünde schon in Kauf nehmen, ne? 99 Millionen kann ich Geschwister in der ganzen Welt helfen, 1 Million für mich. Und es waren ja noch mehr Versuchungen. Und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten. Woran denken wir zuerst, wenn wir Sünde hören? Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach, sind die 10 Gebote. Nach jüdischer Tradition sind das 613. Und man soll nicht denken, das haben die Juden alles dazu getan. Ich bin mal am 5. Buch Mose angefangen zu zählen. Da habe ich gedacht, bist du Schwachmat? Schwachmat ist einer, der nicht alle auf dem Wecker hat. Versuche ich das gar nicht. Es gibt so viele Bestimmungen, wo man gar nicht weiß, ist das jetzt schon die nächste Bestimmung? Aber die Bibel spricht nie vom Gesetz als von den 10 Geboten. Das machen wir. Die Bibel spricht vom gesamten Deuteronomium, dem 5. Buch Mose. Das ist das Gesetz. Und wenn wir das Gesetz halten wollen, sind wir verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Wir sind nicht berechtigt zu sagen, die Moralgebote, die gelten noch und die anderen brauchen wir nicht. Das sagt nicht ich, das steht im Deuteronomium, im 31. Kapitel, im Vers 26. Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes Jahwes, eures Gottes, dass es dort zum Zeugnis gegen euch wird. Ja, das ist das Gesetz. Jesus hat das noch verschärft. In der Bergpredigt, in den Antithesen, zu den Alten ist gesagt worden, ich aber sage euch, welcher Anspruch daraus liegt, er macht sich zum Herrn über das Gesetz. Ich aber, wer kann das sagen, das Gesetz ist gegeben worden und er sagt, ich aber sage euch. Er will damit deutlich machen, meine ich, dass das die Vorstellung, dass wir als Einzelne das Gesetz erfüllen konnten, eine Illusion ist. Das ist so übersteigert. Die Literatur beschäftigt sich mit diesen radikalen Thesen, die Jesus da aufgestellt hat. Ich habe dann ein Buch gestern Abend noch schnell gesucht, konnte mich erinnern, dass ich gelesen habe, Franz Alt, Frieden ist möglich. Es wird tagtäglich auch von seinem eigenen Leben widerlegt. Weil wir die Sünde in uns haben. Der Wille ist da. Matthäus 5,20 sagt Jesus, und er macht sich keine Illusion, kann er ja gar nicht, er ist allwissend. Ich sage euch, nicht ich, Jesus sagt es, wenn ihr Gottes Willen nicht besser erfüllt, als die Gesetzeslehrer und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht in das Reich kommen, das vom Himmel regiert wird. Und machen wir uns nichts vor. Besser zu erfüllen als die Schriftgelehrten und die Pharisäer ist fast unmöglich. Die haben gewusst, wovon sie redeten. Aber sie haben es eben auch nicht geschafft. Das wirft Jesus ja eben vor, dass sie geglaubt haben, sie könnten es. Sein Anspruch, der Anspruch Jesu, richtet sich nicht gegen das Gesetz. Nicht, dass der Eindruck hier auftaucht, ich will jetzt das Gesetz missachten oder kleinreden. Aber er sagt, in Matthäus im 5. Kapitel, Vers 17, da sagt er das nicht, da ist das aufgeschrieben. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Was machen wir? Aha, ist immer noch in Kraft. gilt auch für uns immer noch. Aber es sagt er nicht. Es geht weiter. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderung abzuschaffen, die des Gesetzes und die der Propheten, sondern um sie zu erfüllen. Könnte man Amen sagen. Glauben wir ihm nicht. Er hat den Vertrag erfüllt. Er hat allerdings ein neues Gebot in Kraft gesetzt. Die Liebe sind wir immer schuldig. Die bleiben wir häufig auch schuldig. Sondern Jesus wendet sich gegen den selbstgerechten Anspruch der Menschen, das Gesetz, die Norm erfüllen zu können. Römer 7. Kapitel, Vers 12 bis 25a. Es bleibt also dabei, schreibt Paulus, das Gesetz ist heilig und seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Auf keinen Fall. Schuld war die Sünde. Sie hat mir den Tod gebracht und das Gute dazu benutzt. So hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Die Forderungen des Gesetzes haben nur ihre eigene Abscheulichkeit ans Licht gebracht. Wir wissen ja, dass das Gesetz vom Geist Gottes geprägt ist. Ich aber mit meinem eigensüchtigen Wesen ausgeliefert und der Sünde unterworfen. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Jeder, der sündigt, der gegen Gebote verstößt, weiß, was er tut. Sonst würde sein Gewissen sich nicht melden. Daher bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das macht es ja so schwierig, die Sünde, die nicht vergeben werden kann, zu tun. Die Sünde, die zum Tod führt. Das ist die wissentliche Sünde. Ich sündige, weil ich sündigen will. Das steht nicht erst von mir. Jetzt geht es im Text weiter. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. So viel zum Humanismus und Kommunismus. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, was ich tun will, sondern das Böse, was ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ein Kommentar von mir, das ist das, was wir uns manchmal fragen. Wir sind getauft und warum sünden wir weiter? Wir sind immer noch Sünder. Ja? Ich stelle also ein Gesetz des Bösen in mir fest, obwohl ich das Gute tun will. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Inneren im Streit liegt und mich zu einem Gefangenen macht. Ich unglückseliger Mensch! Gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch! Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Schreibt Paulus, und ich jedenfalls kann mich seinen Worten anschließen. In der nächsten Lektion geht es um Gesetz und Glaube und dann endlich zum Abschluss meiner kleinen Reihe um Jesus und die Sünde und Jesus und die Sünder.